Danke für die Vorstellung. Danke für die Einladung hierher. Ich werde mich bemühen und wie Sie schon gesagt haben, die Gesellschaft für Sportmedizin beschäftigt sich nicht nur damit, dass man mit dem Koffer am Fußballplatz steht und wartet, bis einer wehtut und dann in den Eisbeutel hineinrennt. Also Sportmedizin ist auch Präventivmedizin und Leistungsphysiologie und in den letzten Jahren auch gefährlich. Ja. Und im Endeffekt möchte ich Ihnen präventiv einige Dinge mitgeben, A für die Patienten, B für Sie selber, wo Sie vielleicht sich hin und wieder finden. Das heißt, auf der einen Seite haben wir Belastungen, das sind Alltagsbelastungen, Beruf, Bewegung, Inaktivität, Stress, Regeneration, Schlaf. Und dann kommt es zu einer Beanspruchung in allen Systemen des Körpers, auch im Gehirn, nicht nur Muskulatur, Stoffwechsel, Herz und so weiter. Je nach individueller Belastungsfähigkeit und Belastbarkeit. Die individuelle Leistungsfähigkeit wird also gemessen in der Medizin, in der Sportmedizin, nach Sauerstoffaufnahme, werde ich später Ihnen etwas dazu sagen. Und Belastbarkeit, wenn ich bereits Risikofaktoren habe, die praktisch eine Einschränkung sind, wie Herzerkrankung, Hypertonie, Diabetes, Mellitus und so weiter. Das heißt, zwei, drei Dinge vorweg auch zur Krebs. Was kann die Bewegung in der Krebsentstehung? Und Sie haben das heute schon einmal gesehen. Es gibt viele, viele Faktoren, die natürlich auf die Krebsentstehung einwirken. Meines Erachtens ein ganz entscheidender Punkt ist der psychosoziale Stress, den wir alle völlig unterschätzen. Und ich werde Ihnen einige Dinge dazu zeigen. Und mit dem psychosozialen Stress, und das Wort ist heute auch schon gefallen, die Einsamkeit. Manfred Spitzer hat ein ganzes Buch geschrieben, Sie kennen ihn, über das Risiko oder als Risikofaktor Einsamkeit. Und das wird natürlich gerade bei Krebspatienten häufig mit in das System kommen. Psychosozialer Stress, führt natürlich auch dazu, dass das Immunsystem herunterreguliert wird. Und eine niedrige Leistungsfähigkeit ist ein eigener Stressfaktor für den Körper. Ich werde Ihnen noch einige Dinge dazu zeigen. Und ein Grundschema für dieses System ist eigentlich, dass ich, das habe ich vorher schon gezeigt, vor allem Lebensstil, Ernährungen, Erkrankungen, vor allem Distress, das heißt dieser chronische Stress, wir müssen unterscheiden zwischen Stress, einer Anforderung, Bewältigung der Anforderung und der Stress wird wieder aufgehoben. Das ist ein ganz normales Geschehen. Aber wenn Sie permanent hohe Cortisolspiegel haben, eine permanente Hyperkortisolämie, kommt es zu einem Shift zwischen diesen beiden Systemen. Das heißt also, Sie sollten eigentlich zwischen anabolen und katabolen Systemen irgendwann im Gleichgewicht sein. Jetzt brauchen Sie sich aber nur denken, je älter Sie werden, desto mehr katabole Faktoren haben Sie. Je übergewichtiger Sie sind, desto mehr geht das in ein kataboles System hinein. Und das betrifft vor allem die Zytokine. Sie haben eine Hyperkortisolämie und Interleukine plus den tumornekrose Faktor Alpha führt zu einer Entzündung, die immer größer wird. Heute werden viele, viele Dinge in der Medizin diskutiert, wo heute sogar bei der Demenz die Frage im Raum steht, ob nicht die Amyloidablagerungen im Gehirn die einzige Ursache sind, sondern diese chronische Entzündung dieser Systeme. Man bezeichnet das auch in der Neurowissenschaft eine Entzündung, die unter dem Radarschirm dahin funktioniert, also nicht messbar ist eigentlich. Man sollte es nur wissen. Wenn Sie sich überlegen, dass körperliche Aktivität das Risiko bei einer erhöhten Aktivität oder bei einer hohen Leistungsfähigkeit, ich sage Ihnen eine Zahl dazu. Es gibt schon, vor allem die ehemalige DDR hat das gemacht, Neumann, Pfützner, dass sie Normwerte fixiert hat. Das heißt, sie haben eine sogenannte Majoritätsnorm. Das heißt, sie haben eine bestimmte Leistungsfähigkeit nach kardiologischen Tabellen. Wenn das jemanden interessiert, erkläre ich das ganz gern. Und das wäre zum Beispiel eine Ruheherzfrequenz für einen Patienten von 70 Schlägen pro Minute, eine Sauerstoffaufnahme von 40, 45 Milliliter. Davor müssen Sie sich 2 bis 3 Stunden in der Woche zumindest bewegen, adäquat bewegen. Unterschied zwischen Wellness und Fitness kennen Sie. Wellness ist einfach Wohlfühlen hier im Schwimmbad, sich von Millionen kleinen Tierchen begrapschen lassen und am Abend wieder essen. Ich sage Ihnen nur, ich weiß, wovon ich rede. Ja? Und auf der anderen Seite Fitness, das heißt, ich bewege mich, sodass ich messbare Parameter in der Veränderung habe. Und wenn Sie sich, da gibt es eine schwedische Studie, Orsini, der gezeigt hat, wenn Sie nur eine Stunde pro Tag gehen, zügig gehen, haben Sie eine Inzidenzrisikoreduzierung von 16%. Die Wahrscheinlichkeit, das ist eine norwegische Studie, wenn Sie eine Sauerstoffaufnahme von 40, 45 Milliliter haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, an einem Krebs zu erkranken, um 36% reduziert. Warum sage ich das? Ich habe Ihnen gesagt, also diese Gruppe, was man eigentlich haben sollte, und dann gibt es eine sogenannte Minoritätsgruppe. Das heißt, Sie haben eine Ruheherzfrequenz von 90, 100 und wenn Sie bei Ihren halbwegs vernünftigen Patienten noch sehen, gibt es viele davon, Sie haben dann nur mehr Sauerstoffaufnahme von 30 Milliliter und dort bewegt sich, und jetzt halten Sie ihn an, 20-30% unserer gesunden Bevölkerung. 20-30%. Wenn Sie Tauglichkeitsuntersuchungen schauen beim Bundesheer, dann sind 50% nicht mehr in der Lage, 400 Meter durchgängig zu laufen. Das sind die Zahlen, ich könnte Ihnen viele solche Zahlen bringen. So, und Sie haben dort vorne Folgendes gesehen. Aha. Bei all diesen Krankheiten, egal was Sie nehmen, Demenz, kognitive Einschränkung, Diabetes, ist ein entscheidender Faktor reduziert, dieses Brain-Derived Neurotrophic Factor. Ja? Das ist ein Wachstumsfaktor für das Gehirn. Ich gehe näher darauf ein. Normalerweise bilden Sie im Hippocampus, werde ich das zeigen, täglich 5.000 bis 8.000 neue Nervenzellen. Das ist der einzige Ort, wo Nervenzellen neben dem olfaktorischen System. Wenn sie aber permanent unter chronischem Stress stehen, bilden sie überhaupt keine neuen Nervenzellen. Ja? Sie brauchen nachher zu diesen neu gebildeten Nervenzellen noch etwas anderes dazu, das zeige ich Ihnen. Das heißt, 3 Bereiche, über denen ich ein bisschen was erzählen möchte: der präfrontale Kortex, also das Frontalhirn, der Hippocampus und die Amygdala, der Mandelkern. Ja? Das heißt, im präfrontalen Kortex, dort sitzt unser Aufmerksamkeitsnetzwerk, dort sitzt im Endeffekt die emotionale Gefahrenanalyse, dort sitzen die exekutiven Funktionen. Exekutive Funktionen sind das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die Kognition. Wenn jemand mit Inhibition nichts anfangen kann, das ist die Unterdrückung von vorzeitigen Reizen. Sie kennen das alle. Ja? Sie fangen mit einem Gesprächspartner zu reden an und nach 3 Worten sagt er, na, das geht anders. Ja? Also die Unfähigkeit, dem anderen einmal zuzuhören und dann zu entscheiden, ob das vernünftig ist oder nicht vernünftig ist. Der Hippocampus, ganz wichtig, Lernen, Gedächtnisbildung, Orientierung. Fahren Sie nicht immer mit Navi. Vor 2, 3 Jahren hat jemand den Nobelpreis dafür bekommen, indem er also die Orientierungsfähigkeit im Hippocampus exakt nachgewiesen hat. Es tut Ihnen nicht gut. Und der Mandelkern, der natürlich für die Emotion wichtig ist, Angst, Wut und so weiter. Und jetzt sage ich Ihnen etwas. Wenn Sie negativ denken, Sie haben ungefähr zig 10.000 Gedanken pro Tag. Ja? 90% sind negativ. Sie nehmen nur 4% wahr. Der Rest ist negativ. Das entsteht aus der Evolution. Wenn Sie ehrlich sind für sich selbst, Sie werden in der Nacht wach, haben Sie negative Gedanken. Ja? Ganz einfach, Sie haben früher nicht gewusst, sitzt der Löwe draußen oder sitzt er nicht draußen, sitzt der feindliche Krieger draußen, muss ich rennen, muss ich kämpfen oder irgendetwas. Ja? Und wenn Sie negativ denken, aktivieren Sie immer das limbische System und damit das Stresssystem. Und schauen Sie mal, wie viele Menschen heute, wir leben in einer Angstwelt, da braucht man gar nicht reden, schlagen Sie eine Zeitung auf und Sie sehen eigentlich nur negative Sachen. Ja? Die Leute jammern, Definition von jammern, was das wäre? Jammern ist eine Information von mir an mich selbst, dass ich nichts verändern möchte. Es ist so, leider. Und davon gibt es viele, viele Menschen. Jetzt ist es also so, wenn Sie positiv denken, aktivieren Sie den Hippocampus über das Brain-Derived Neurotrophic Factor, die Neurogenese im Gehirn. Und nachdem der Hippocampus, der lernt untertags, und was sie untertags gelernt hat, speichern sie im Tiefschlaf in den Frontalhirn ab. Und dort merken sie es. Und wenn sie jetzt in den negativen Gedanken behaften bleiben, dann speichern sie auch diese Erfahrungen ab und rufen eigentlich in bestimmten Situationen permanent diese negativen Gedanken hervor. Also der Hippocampus, ganz ein wichtiger Bereich im Gehirn, dort zum Langzeitgedächtnis, wichtig, Lernen, Orientierungsfähigkeit, Abspeichern von Bildern, durch positive aktiviert, Neurogenese im Gyrus dentatus, durch aerobes Training, da sage ich nachher was dazu. Ja? Und Stress schädigt die hippocampale Neurogenese. So, die Stressreaktion, das wäre jetzt nicht, Sie wissen, wie das also abläuft, da kennen Sie sich aus. Aktivierung, zuerst die SAM-Achse über Noradrenalin und Adrenalin und wenn das länger anhält, über die Hypothalamus-Hypophyse-Nebenrinde das Cortisol. Wenn, das dient dazu, das Adrenalin und Noradrenalin wieder herunter zu regulieren. Wenn dieser Stress permanent bleibt, dann kommen Sie in eine Hypercortisolämie und das bedeutet Gehirnstoffwechsel unausgeglichen, Leistungsabbau im Gehirn, Immunsuppression, Muskelabbau und so weiter, Depression, Schlafstörung und so weiter. Das heißt, was machen Sie in diesen drei Bereichen? Sie stören die Emotionskontrolle, Sie regulieren die exekutiven Funktionen herunter, die ich Ihnen gesagt habe, das Arbeitsgedächtnis, vor allem die Inhibition. Sie verschlechtern die Lernfähigkeit, Gedächtnisbildung. Denken Sie jetzt an unsere Kinder, die permanent irgendwelche Spiele spielen, die Stress für sie sind. Es gibt einen klaren Zusammenhang. Kinder, die sich nicht bewegen oder zumindest ein bisschen Sport betreiben und ständig vor den Smartphones sitzen und irgendwelche Spiele spielen, haben eine schlechtere Lernfunktion und eine schlechtere Gedächtnisbildung. Und in der Amygdala haben sie eine Zunahme der Ängstlichkeit. Angst macht Stress, Angst macht Angst und viel Angst macht Aggression. Das darf man nie vergessen. Ja? Und noch was ist, glaube ich, was heute schon angeklungen ist, wenn Sie an die Depression denken, die Anzahl der depressiven Tage führt dazu, dass der Hippocampus kleiner wird. Ja? Und umgekehrt, er schrumpft sowieso ab dem 30. Lebensjahr um 1% pro Jahr. Aber Sie können das verhindern durch ein aerobes Ausdauertraining. Was das ist, sage ich euch noch. Ja, also das hat schon etwas damit zu tun, sprich günstig ist natürlich eine bestimmte aerobe Bewegung, Ernährung, kognitive Stimulation, das heißt die Kombination Ausdauertraining plus Lernen, kognitiv Lernen, führt dazu, dass die neu gebildeten Nervenzellen, die nicht wissen, wohin sie sollen, eigentlich erst eine Funktion kriegen und an den Ort im Gehirn kommen, wo sie auch sinnvoll einzusetzen sind. Sie sollten immer sich bewusst sein, die linke Gehirnhälfte ist unser IQ, unsere analytische Intelligenz. Die rechte Hirnhälfte ist die emotionale Intelligenz. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen Goleman gelesen hat einmal. Emotionale Intelligenz ist lesenswert. Komme noch einmal darauf zurück und Sie sehen, da drüben sitzen viele, viele negative Bereiche. Und mit Jammern, mit Negativdenken aktivieren Sie immer Ihre rechte Gehirnhälfte. Sie sollten aber Ihre linke Gehirnhälfte aktivieren. Ja? Das heißt, Beeinflussung der Psyche durch Bewegungsmangel, das haben Sie schon alles gehört, Mangel des Selbstvertrauens, Verhaltensstörung, Lernverhalten habe ich Ihnen schon erzählt. Sonst erzähle ich Ihnen noch was Wichtiges, weil heute Serotonin gefallen ist. Sie wissen, dass Sie im Gehirn primär ganz wenig Serotonin haben, nämlich nur 1%. Der Rest ist in der Darmschleimhaut, beziehungsweise ist es möglich, aus Tryptophan, einer Aminosäure, die an Eiweiß gekoppelt ist, Serotonin zu bilden. Das heißt, durch ein gezieltes Ausdauertraining, nicht intensiv, passiert Folgendes, dass dieses Tryptophan vom Eiweiß entkoppelt wird und damit durch die Gehirn-Blut-Hirn-Schranke durch kann und in Serotonin umgewandelt wird. Ja? So, wenn aber jetzt wiederum ich hohe Stressparameter habe, entsteht aus Serotonin, aus Tryptophan nicht Serotonin, sondern Kynurenin. Und Kynurenin ist neurodegenerativ. Und es sind im Vorfeld jetzt die Astrozyten gefallen. Die Astrozyten sind diejenigen, die die Glucose, und das Gehirn kann ja prinzipiell nur Glucose verstoffwechseln, ja, die Glucose praktisch in das Gehirn transportieren und an den Astrozyten angeschlossen, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben, Nederman hat das entdeckt, das glymphatische System. Das heißt, das ist das das Entsorgen von Proteinen im Gehirn und das passiert in der Nacht. Ja, das heißt, Sie haben ungefähr 6 Gramm Proteine durch Zelluntergang und die werden im Tiefschlaf praktisch über dieses glymphatische System entsorgt. Wenn Sie jetzt jemand sind, der nicht viel schläft, kommt es zu einer sogenannten Extoxizität. Das heißt, Sie vergiften Ihr Gehirn mit Ihren eigenen abgestorbenen Neuronen. Ja? Und das kann ganze Hirnareale betreffen. Und was entsteht aus Serotonin? Wer weiß das? Melatonin. Und jetzt wissen Sie auch, warum viele Leute Schlafstörungen haben. Es ist auch so, wenn Sie jetzt den Leistungssport nehmen, vielleicht betrifft es jemanden von euch, wenn Sie am Abend 30 Minuten, 40 Minuten hochintensiv mit dem Ergometer fahren, können Sie nicht schlafen. Ja? Weil Sie kein Melatonin bilden. Natürlich hat Ausdauertraining auf das Fatigue-Syndrom, auf das brauche ich nicht so eingehen, Sie kennen das Fatigue-Syndrom, auch entsprechende Wirkung, das Ausdauertraining. Ich möchte nur auf etwas hinweisen. Sie können das alles lesen noch in den Skripten, aber Sie lesen hier metabolische Störungen, Hypoglykämie. Ja? Das heißt, Sie wissen, im Blut zirkuliert ja nur ganz wenig Zucker. Das Gehirn braucht unter normalen Bedingungen schon 2/3 der Glucose, die Sie täglich zu sich nehmen. Gespeichert wird die Glucose in der Muskulatur als Glykogen. Ja? Der untrainierte, und was ganz wichtig ist, an 1 Gramm Glykogen sind 4 Gramm Wasser gebunden. So, wenn Sie jetzt ungefähr der Untrainierte hat gespeichert bei 70 Kilogramm 120 Gramm Glykogen. Der Trainierte hat wesentlich mehr, das ist gar keine Frage, weil er mehr Muskulatur hat. Jetzt Ihr Patient, der zum Beispiel schon in der Minoritätsnorm lebt und eigentlich wenig Muskulatur hat, hat auch wenig Glykogen. Wenn Sie jetzt Stress haben, braucht das Gehirn mehr Zucker. Dann holt sich das Gehirn den Zucker aus der Muskulatur. Das erklärt auch, warum zum Beispiel Krebspatienten mit psychischen Störungen permanent müde sind. Wir haben die untersucht, weil ich befreundet bin mit einem Chef von einer psychiatrischen Klinik, der immer Patienten, und die haben immer ein Bild geboten vom Laktat, als wie hätten sie, weiß nicht, irrsinnig trainiert. Diese Leute, die mit psychischen Erkrankungen, Angststörungen und natürlich Krebspatienten, die wenig Muskulatur haben, sind alle glykogenverarmt. Daher ist auch die Konzentrationsfähigkeit von diesen Leuten und dergleichen ganz schlecht. Ja? Und die Immobilität, das gehört natürlich dazu, regulieren sie natürlich Muskelschwund und die oxidative Kapazität in den Bereich der Muskulatur herunter. So, ich erkläre Ihnen keine Sportmedizin, brauchen Sie keine Angst haben. Ja? Aber wir belasten also die Leute auf einem Ergometer, stufenweise, auch Patienten natürlich, zeige Ihnen gleich Bilder dazu, und messen pro Stufe das Laktat, die Milchsäure, als Stoffwechselparameter. Ja? Und das Laktat wird natürlich, je mehr Glukose Sie in der Muskulatur haben, desto höher wird sich dieses Laktat, also die Milchsäure, herausbilden. Dann gibt es bestimmte Grenzen, wo Sie aus einem aeroben Stoffwechsel in einen anaeroben Stoffwechsel wechseln. Ja? Also wenn der Sauerstoff, den Sie in der Muskulatur, in den Mitochondrien umsetzen, nicht mehr ausreicht, dann entsteht immer mehr Laktat, also eine anaerobe Glykolyse. Im Übrigen, Mitochondrien, das sind unsere Zellwerke in der Muskulatur, sind ihr einziges Anti-Aging-Mittel, das sie haben. Ja? Ihr einziges. Sie können die Mitochondrien in jedem Alter um 100% vermehren und um 100% vergrößern. Sie müssen nur was tun. Ja? Und wenn Sie das sich anschauen, dann sehen Sie zum Beispiel so eine Patientin, Non-Hodgkin, mit einer Leistung an dieser Schwelle von 69 Watt, einer Sauerstoffaufnahme von 27. Bei 20 Milliliter wird es schon kritisch. Und Sie müssen sich überlegen, habe ich noch 5 Minuten? Geht es Ihnen aus? Ja, okay, beeil mich. Und Sie müssen sich überlegen, wenn Sie jetzt 27 Milliliter Sauerstoffaufnahme haben und Sie brechen sich den Schenkelhals und es ist die Muskulatur weg, sterben Sie nicht am Schenkelhals, sondern einfach, weil die Sauerstoffaufnahme so niedrig wird, dass sie nicht mehr mit dem Leben vereinbar ist. Bewegung erklärt Ihnen das nicht. Schauen Sie, dass Ihre Patienten, Sie selbst, wenn Sie keine Bewegung machen, es ist egal, welche Bewegung Sie machen, bewegen Sie sich. Sie müssen nicht laufen, gehen Sie. Fahren Sie am Heimtrainer. Ich weiß schon, wo Sie her. Ja? Den Heimtrainer mag ich nicht, das ist eh klar. Wenn er im Keller steht, werden Sie nicht fahren mit dem Heimtrainer. Ja? Sie müssen ihn ins Wohnzimmer stellen, dass Sie ihn jeden Tag sehen. Ja? Ich liebe Heimtrainer fahren. Oder gehen Sie ganz einfach. Das überspringe ich, damit wir schneller sind. Heimtrainer gehen. Schauen Sie, dass Sie funktionelle Bekleidung haben. Ja? Sie brauchen sich nur merken, Sie brauchen nicht einmal ein Pulsohr, wenn Sie so wollen, Sie brauchen nur reden miteinander. Früher habe ich zu den Leuten immer gesagt, schaut, dass zweistellig multiplizieren kannst. Da habe ich gesagt, das kann ich im Sitzen auch nicht. Nicht? Also, ja, ich springe Ihnen. Und ich möchte Ihnen nur eines zeigen, das ist eine Untersuchung über eine Milchsäurekurve. Können Sie 1:1 das Noradrenalin als peripheres Stresshormon drüberlegen. Ja? Und das ist nach Training, dann sehen Sie, wie sich diese Kurve nach rechts verschiebt. Das heißt im Endeffekt, Sie sind stressresistenter. Sie haben weniger Noradrenalin bei bestimmten gleichen Belastungen. Gut, das überspringe ich jetzt, weil wir Scheidekamm, das ist wieder das Gleiche. Wir haben in der Ordination das einfach bei Karzinompatienten so gemacht. Die haben ein Herzfrequenzmessgerät bekommen, wir haben Laktat gemessen, haben das aufgezeichnet und haben ihm dann gesagt, okay, das ist völlig in Ordnung mit 2,2, 2,1. Und so kann ein Training im Endeffekt auch für einen Krebspatienten sehr gut funktionieren. Das können Sie alles nachlesen. Das kennen Sie vielleicht eins dazu. Haltungs- und Koordinationsschulung. Sie kennen diese Erex-Matten, die gibt es dreimal so groß, habe ich alles daheim. Und es gibt, und wenn Sie sich vorstellen, wir haben das im Pflegeheim eingeführt. Sie brauchen nichts anderes machen, als diese Matte auf die unterste Stufe einer Stiege hinstellen, wo sich der Patient nur anhalten kann. Und der steigt herunter, den zweiten Fuß dazu, er steigt hinauf, den zweiten Fuß dazu. Und wechselweise haben Sie eine Koordinations- und Kraftschulung. Unglaublich. Die Steigerungsstufe, ich weiß nicht, ob das irgendjemand kennt, diese Seilschwingen-Trampolins von der Firma Bellicon, sind zwar schweineteuer, 600 Euro, die gibt es in Leichtmittel und stark vibrierend. Wenn man darauf nur geht, meine Frau hat eine neue Hüfte gekriegt heuer, die hat auf dem Gerät trainiert, hervorragend, ja, für Patienten. Das können Sie auch durchlesen, das überspringe ich jetzt auch. Vorletzte Folie, bin ich schon fertig. Also Bewegung, Einfluss auf Hirnfunktionen, Verbessern von Lernen und Gedächtnis, Verhinderung von Alltags- und krankhaften kognitivem Abbau und Hirnatrophie, Förderung der synaptischen Plastizität, die Verbindung zwischen den Andockstellen im Gehirn, vor allem in der Zellebene im Hippocampus, unsere Lernmaschine, der Hippocampus. Ja? Sie haben eine Minderung der Hirnschäden und von Manifestation, Progression neurodegenerativer Erkrankungen wie Alzheimer, Huntington, Parkinson. Und Sport wirkt protektiv gegen Depressionen, therapeutisch bei stehender Depression. Vor allem müssen Sie schauen, dass BDNF gebildet wird im Hippocampus. Und die Plastizität, also die Fähigkeit des Gehirns an die Fähigkeit anzupassen und sich weiterzuentwickeln, bleibt ein Leben lang bestehen. Sie können mit 80 damit beginnen. Und ein Satz noch dazu, das heißt, vor allem diese Kognition, jemanden zuhören und dergleichen. Denken Sie immer daran, wenn jemand unter Stress steht, ist er total fokussiert auf eine Problematik. Wird sie auch vielleicht lösen. Aber wenn Sie unter Stress stehen, können Sie nicht kreativ denken, nicht kreativ handeln. Ja? Und das ist ein riesiges Problem. Und das ist die letzte Folie von Gerald Hütter, mit dem wir viele Seminare gemacht haben, der ehemalige Chef von der Neurologie in Göttingen. Also schauen wir, egal, wenn ich eine Erkrankung habe, habe ich eine Erkrankung. Ja, die Medizin hilft mir da weiter, aber ich muss dem Patienten lernen, dass er trotzdem bei einer Freude bleibt, bei positiven Gedanken. Ich muss schauen, was kann ich mit dem machen. Die Bewegungstherapie, ich habe da übersprungen, wenn ich sage, das soll langlaufen gehen, dann wird das eine schlechte Idee sein, weil das viel zu intensiv ist. Aber wir werden gemeinsam irgendetwas finden, was ihm Spaß macht, was ihm Freude macht. Und damit habe ich ihn schon erreicht, dass er vielleicht in Zukunft eine bessere Lebensqualität hat. Danke vielmals.